ho, liebe Filmfans und frohe Weihnachten. Ihr hört Leinwandliebe, den Filmstarts-Podcast, der diesmal ein reiner Weihnachtspodcast ist. Mich kennt ihr ja vielleicht schon, ich bin Sebastian. Ich bin wie immer nicht alleine hier im Studio. Links von mir sitzt der liebe Yves vom Moviepilot. Hallo Yves.
Freut mich sehr, hier zu sein.
Und rechts von mir sitzt in Lichtweite Abstand hier in meinem Laptop der gute Markus. Hallo Markus.
Hallöchen.
Und ja, weil heute Weihnachten ist und wir natürlich alle irgendwie gerade in diesen Zeiten sehr weihnachtliche Stimmung gut gebrauchen können, haben wir uns gedacht, wir machen einen Weihnachtspodcast zum weihnachtlichsten Weihnachtsfilm aller Zeiten. Und das ist natürlich Stirb langsam, Die Hard mit Bruce Willis. Yippie-ja-yay, ihr Schweinebacken. Wenn ihr übrigens wissen wollt, warum, ich meine, wir werden jetzt hier auch darüber reden, aber auf YouTube, auf Filmstarts YouTube gibt es seit gestern auch ein tolles Video, was euch nochmal erklärt, warum Stirb langsam ein Weihnachtsfilm ist. Also falls ihr irgendwelche Unwissenden da draußen habt, die das nicht glauben wollen, dann zeigt ihnen entweder dieses Video oder unseren Podcast.
Dass das erklärt werden muss.
Also. Ja, ne? Das ist unglaublich.
Frevelein.
Ich sag's auch mal gleich dazu. Spoiler. Also ich meine, der Film ist was Ende 80er Jahre, aber wir wollen nur sicher gehen. Ne? Wir werden jetzt, glaube ich, sehr frei und ungeskriptet hier über Stirb langsam sprechen. Und von daher, falls ihr ihn noch nicht kennt, A, Schande. Und B, guckt ihn bitte sofort. Und C, hört dann vielleicht später in diesem Podcast, wenn ihr halt Stirb langsam gesehen habt. So, damit ist alles freigegeben. Ich würde sagen, Yves als unser Gast und toller Stimmimitator darf vielleicht die Leute da draußen kurz nochmal einstimmen. Worum geht es denn in Stirb langsam?
Stirb langsam spielt in Kalifornien, Los Angeles, ein New Yorker Cop namens John McClane, der Flugangst hat und deswegen auch später keine Schuhe anhat. Lange Geschichte. Und keine Socken anhat. Noch längere Geschichte. Fährt zur Weihnachtsfeier seiner Frau nach Kalifornien. Sie hat einen Job dort angenommen, hat mittlerweile schon ihren originalen Nachnamen wieder angenommen. Die Ehe bröckelt ein bisschen und er glaubt, dass wenn er dahin fliegt, dass sie sich so ein bisschen wieder gerade biegen können und sich aussprechen können. Er kommt in ihrem mega neuen Hightech-Job an. Ja, da gibt es sogar Touchscreen. Das ist unfassbar in den 80er Jahren. Wow, cute toy. Und ehe er sich übersieht und ehe sich die beiden aussprechen können, übernehmen Terroristen das ganze Gebäude, angeführt von Hans Gruber, a.k.a. Alan Rickman. Viele kennen ihn auch aus der Harry Potter-Reihe. Snape, richtig? Mhm. Snape. Ich bin kein Harry Potter-Mensch. Und nun haben wir im Grunde genommen, John McClane gelingt es durch Zufall, nicht zu einer Geisel zu werden. Das heißt, er ist der Einzige im Gebäude und er probiert diese Terroristen einen nach dem anderen auszuschalten, hat ein Walkie-Talkie und langsam tut sich auch einiges vor dem Gebäude. Die Polizei kommt zum Schauort, die Presse mischt sich ein und so weiter und so fort. Und ziemlich jeder und alles ist gegen John McClane, außer Carl Winslow aus Alle unter einem Dach.
Genau.
Und ja, das ist der grobe Plot von Die Hard. Das alles spielt natürlich an Weihnachten. Das ist eine Weihnachtsfeier. Der Film ist extrem weihnachtlich. Weihnachten gibt es in jeder einzelnen Szene. Entweder durch Deko, durch Soundtrack. Es ist ein Weihnachtsfilm. Punkt aus.
Um das schon mal gleich abzuhaken.
Genau, um das schon mal abzuhaken. Und hier kann ich jetzt vielleicht schon mal einen kurzen Spoiler geben, weil Regisseur ist John McTiernan.
Oh, ja.
Der Mann hat uns nicht nur Stirb langsam beschert, sondern eben auch einen der tollsten Filme aller Zeiten überhaupt, also einen der tollsten Actionfilme neben Stirb langsam.
Tollster Film auch.
Und zwar Predator. Und weil ich weiß, dass sich sehr, sehr viele Leute da draußen es gewünscht haben, wir haben eure Gebete quasi erhört. Direkt im Januar wird es einen Podcast geben zu Predator mit Eve natürlich.
Es wird so viele Arnie-Imitationen geben wie noch nie zuvor.
Und ich bin vor allen Dingen sehr gespannt, weil der gute Julius hat sich angekündigt und so ein bisschen mit der Drohung, naja, so nach dem Motto, wenn Sebastian und Yves den halt so hart abfeiern, bin ich halt die Gegenstimme. Ich bin mal gespannt, ob
wir
ihn, ja, genau. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir Julius bekehren können, dazu Predator genauso abzufeiern wie wir.
Um Ani zu zitieren, come on, do it now, kill me, I'm here.
Genau.
Kampfansage.
So, aber gespannt, jetzt reden wir über Stirb langsam und ich gucke ihn wirklich religiös auch jedes Jahr um die Weihnachtszeit rum, nicht immer direkt an Weihnachten, weil da muss man ja mit der Familie was machen und die gucken dann nicht so gerne Stirb langsam.
Kommt auf die Familie an, ja.
Und ich habe ihn jetzt vor kurzem auch einfach direkt nochmal geguckt, auch in Vorbereitung, und es ist einfach ein toller Film. Und ich fange einfach mal damit an. Ich finde es schon großartig, wie dieser Film am Anfang eigentlich seinen Helden erstmal demontiert. Das ist so ein bisschen wie, wenn du so ein Computerspiel hast, wo du zu Beginn alle Fähigkeiten freigeschaltet hast und bist der krasseste Typ überhaupt. Und dann geht das Spiel eigentlich richtig los damit, dass du all deinen Kräften entraubt worden bist.
Amnesie.
Genau, irgendwie Amnesie, du hast alles vergessen und du bist irgendwie so ein kleiner Wicht. Und Yves hat es ja schon erwähnt, John McClane hat Flugangst und sein Sitznachbar im Flugzeug sagt ihm, wenn du Angst hast, irgendwie da, wo du angekommen bist, zieh deine Schuhe aus, zieh deine Socken aus und roll halt die Zehen zusammen und spür halt den Boden und dann kommst du wieder zurück. Und genau das macht John McClane in dem Augenblick, als Hans Gruber und seine Jungs da reinkommen. Und ich finde es so toll, wie man das halt durch dieses einfache Mittel schon mal geschafft hat, diesen Helden so komplett, so ein bisschen hilfloser werden zu lassen. Ich meine, er hat nur seine Hose an, sein tolles weißes Unterhemd und das war's. Und er ist barfuß, hat gerade mal noch seine Dienstwaffe dabei und das ist es. Es ist schon mal nicht dieser Superheld, den wir halt in den 80er Jahren durch Stallone, Schwarzenegger und Co. irgendwie kennen, sondern es ist eine ganz andere Note von Held.
Yves? Ja, total. Also, wollte ich kurz einhaken. Ja, das finde ich eben auch. Das macht ja wirklich den Film aus und hebt den eben aus der, gerade in der Zeit, aus der Masse an Filmen hervor, aber bis heute ja teilweise noch. Also, dass sie wirklich diese Balance finden, dass er einerseits so ein quasi verletzlicher Held ist. Er hat ja, es geht, die Hauptmotivation von ihm für alles ist ja sowieso auch seine Frau und so. Und da gibt es ja teilweise auch noch so, auch dann später mit dem Polizisten so ein rührendes Gespräch und so. Also das sieht man. Und wie du sagst, gleich in der ersten Szene mit der Flugangst. Und er leidet ja wirklich den ganzen Film über. Also er hat irgendwie, ist generell schon ein bisschen müde, verletzt sich am laufenden Band, ist am Ende wirklich vollkommen fertig und blutüberströmt. Er ist halt nicht unverwundbar und das wird im ganzen Film deutlich, aber gleichzeitig ist er eben doch ein knallharter Badass-Typ. Also die schaffen es wirklich, oder John McTiernan oder das ganze Team und Bruce Willis, die Darstellung von Bruce Willis, haben es wirklich geschafft, einfach diese Balance irgendwie zu finden, dass es einfach ein geiler Actionstar ist, der aber eben nicht unverwundbar ist und wo man wirklich mit ihm noch stärker deswegen gerade mitfiebert und mitleidet im Grunde auch.
Ja, und genau deswegen ist er auch so ein Badass. Das vergessen heutzutage extrem viele Leute, wenn sie es einfach einen Charakter geben, der alles kann. Und wo wir nicht eine Sekunde Angst um die Figur haben, dann ist es nicht Badass, wenn Superman Lex Luthor mit einem kleinen Finger das Genick bricht. So, weil es ist Superman und Lex Luthor. Ich meine, Superman würde sowas nicht machen, deswegen ist er diese Figur interessant. Aber
vielleicht der neue Superman ja schon.
Der neue Superman würde schlimme Sachen machen. obwohl, nein, um diese Debatte nicht aufzureißen, der neue Superman hat nur Zod getötet. Das ist fair, weil es ist ein Gott, der einen anderen Gott tötet. Er hat keinen Menschen getötet. Ja, Punkt gut, aus. So. nein, aber John McClane ist halt auch so ein bisschen die Blaupause. Er ist dieser wirklich everyday guy. Er sieht weder aus wie ein Typ auf Steroiden, er hat extrem viele menschliche Probleme. Ich kann mich von Sekunde eins jedes Mal mit ihm identifizieren, weil ich Flugangst habe. Und ich fliege normalerweise, nicht in so einem Jahr wie jetzt, auch regelmäßig zu meiner Familie. Und jedes Mal habe ich schon im Flugzeug genau diesen Trick ausprobiert. Im Flugzeug meine Schuhe ausgezogen und funktioniert null.
Schade.
Funktioniert null. Aber ja, deswegen von Sekunde eins kann ich mich immer mit ihm identifizieren. Und auch die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau wirkt verdammt ehrlich. Die wirkt einfach so richtig ehrlich, wenn sich beide so die Schuld an dem Bruch geben und keiner hat wirklich recht, keiner hat wirklich Unrecht und zum Schluss haben wir sogar eine Szene, wo John einsieht, dass er nicht wirklich fair zu ihr war. Also er ist so ein richtiger Typ einfach, er ist ein richtiger Charakter und wir haben ihn in dieser Situation, was halt auch so toll ist, weil John McClane, und da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen, John McClane passt so gut zu Hans Gruber. Weil Hans Gruber ist das genaue Gegenstück zu ihm. Hans Gruber ist der perfekte Stratege, der auch immer nur aussieht wie aus dem Ei gepellt. Und John McClane sieht von Szene zu Szene kaputter aus und ist kein Stratege, sondern der ultimative Improvisationskünstler. Und da treffen einfach diese zwei krassen Kontraste aufeinander. Und diese Dynamik zwischen den beiden, die auch so cool ist, weil sie nur zwei gemeinsame Onscreen-Szenen haben. Das ist auch... Das klingt auf Papier richtig langweilig, dass sie nur miteinander quatschen über ein Walkie-Talkie. Aber durch den Dialog und diese zwei wirklich fantastischen Performances ist es ein Film, der so viel besser ist, als er hätte sein dürfen.
Ja, und wie gesagt, bleiben wir noch kurz bei John McClane. Ich finde, was ihr halt auch schon gesagt habt, so, ne, die Tatsache, dass er halt eben nicht dieser Terminator-Verschnitt ist, der da irgendwie durch alle durchrennt, dass er halt wirklich so. Ja, wie sagt man so schön, so seine Street Smarts irgendwie benutzen muss, um da irgendwie mit den Sachen zurechtzukommen. So, ob er da nun irgendwie, ich finde schon allein mal diese Szene toll, wenn er diesen Notruf absendet und die Dame in der Notrufzentrale denkt, er will sie da verarschen. Ja. Und schreit sie denn so an, so nach dem Motto, klingt doch so, als würde ich hier eine Pizza bestellen und wie er dann halt quasi bei Al Powell, dem Cop, der ja dann dahin geschickt wird, auf sich aufmerksam macht, indem er halt einfach einen der toten Terroristen auf sein Auto schmeißt und dieses, sag es.
Welcome to the party, pal.
Genau. Dann raushaut. Also ich find's halt auch einfach geil, wie er quasi so wirklich eigentlich so eine neue Generation von Actionheld geworden ist. Der aber gleichzeitig auch so viele von diesen Charaktermerkmalen der alten Action-Superhelden lebt. Wie gesagt, diese ganzen One-Liner, das Yippie-Ki-Yay, Mother FF, da finde ich, und sowas alles, das funktioniert einfach so wunderbar, weil dieser Charakter, wie ihr beides ja schon auch gut ausgelegt habt, halt so viele Ecken und Kanten hat und halt nicht dieses perfekte Übermonster ist, was jetzt im Namen des Guten gegen die Bösen kämpft. Er ist halt einfach durch einen blöden Zufall zur richtigen Zeit eigentlich am falschen Ort oder irgendwie und tut halt seine Pflicht und er tut es halt auch irgendwie natürlich für die Geiseln, tut es für seine Familie, weil letztendlich will er halt irgendwie ja das mit seiner Familie da alles kitten und wieder regeln.
Ja, die haben im Grunde schon damals, in den 80ern schon das generell für Actionhelden gemacht, was dann auch, ja, bei der James Bond-Reihe so ein bisschen, da muss ich jetzt wieder dran denken, beim nochmal hinschauen, was sie dann bei der James Bond-Reihe gemacht haben, die neu zu erfinden, weil Daniel Craig war ja dann auch eher so ein bisschen härterer Typ, der aber gleichzeitig eben auch nicht unverwundbar war, wie das eher vorher so der Fall war bei James Bond. Gab natürlich auch einzelne Ausnahmen, aber dass er im Grunde auch immer so geleckt war und alles irgendwie funktioniert hat am Ende und so. Und bei Danny Craig war es dann ein bisschen eingeschränkt. Da musste ich diesmal dran denken, als ich den jetzt nochmal gesehen habe, stirbt langsam. Ja, also das aber bloß 15 Jahre vorher waren die. Wie viel? Ich kann nicht rechnen. Aber irgendwie weit vorher. Genau.
Ich muss auch generell, immer wenn ich John McClane sehe, muss ich auch noch so an die anderen Figuren mittlerweile der Filmgeschichte denken, die genauso sind im Grunde genommen wie er. Und zwar einfach nur Menschen, nur in Anführungsstrichen, wie Ellen Ripley in Alien 1 bis 3. Sie ist, meiner Meinung nach, in Alien 2 ist sie die weibliche John McClane. Oder Indiana Jones. Das ist halt auch so ein Typ. Indiana Jones kriegt auch fast in jedem einzelnen Film den Arsch versohlt. Ja, das stimmt. Und schafft es auch immer nur gerade so aus dieser Nummer rauszukommen. Und er kämpft halt auch schmutzig, wie John McClane. Weil in dem Moment ist es egal, das sind Terroristen. Und er musste sie ja nur irgendwie überleben. Und zu der Nummer mit dem Yippie-Ki-Yay, Mother, ich finde auch, ich weiß, es ist mittlerweile ein Catchphrase geworden und der muss es in jedem einzelnen Film sagen. Aber in Teil 1 ist es auch die beste Antwort. Naja. Also wenn Hans Gruber ihn ärgert und sagt, na, You really think you have a shot, Mr. Cowboy? Was willst du sagen? Natürlich genau das.
Ich will an dieser Stelle aber mal sagen, dass ich bin ja generell kein großer Fan von deutschen Synchronisationen. Also, es gibt tolle deutsche Synchro. Das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen. Da sind wir hier in Deutschland wirklich sehr glücklich. Mhm. Aber ich muss ja sagen, dass die deutsche Version von Yippie-Ki-Yay, dieses Yippie-Ki-Yay-Schweinebacke, finde ich irgendwo noch tausendmal cooler als dieser doch dann sehr vulgäre englische Ausdruck dafür. Und ich war immer schon mehr ein Fan von Schweinebacke als von dem Original. Wie steht ihr dazu?
Das ist ein guter Punkt. Also es ist irgendwie niedlicher. Also es ist noch dadurch noch ein bisschen einprägsamer, sage ich mal. Und ich auch jemand, der das auf ich glaube, mehr auf Deutsch gesehen hat als auf Englisch, also die letzten Jahre dann eher auf Englisch gesehen hat, bin ich natürlich auch Fan davon. Es ist auch nach wie vor, ich würde gerne mal im Grunde die Geschichte hören, wie man von Motherfucker auf Schweinebacke kommt, ist nach wie vor auch einfach irgendwie so blöd, dass es schon wieder genial ist. Was leider dann wieder ein bisschen gegen die deutsche Synchro spricht, ist natürlich die ganze Geschichte, dass sie aus den Terroristen im Grunde, also ihre deutsche Herkunft so ein bisschen aberkannt haben.
Ja.
Die alle umbenannt haben und weiß gar nicht mehr, was
es gibt.
Genau
in der deutschen Synchro nicht mal einen Hans Gruber, ich glaube, heißt dann Jack oder irgendwie so.
Genau,
er heißt
Jack und seine Handlanger ja auch irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, was genau der Hintergrund war, aber ich glaube, dass einfach hier noch so Terrorismus, deutscher Terrorismus noch ein bisschen genannt war mit RAF und so.
Genau. Und weil es wird ja im Film gesagt, es sind Terroristen, also zumindest wird ja gesagt, dass Hans Gruber früher mal irgendwie Teil einer westdeutschen Terrorzelle irgendwie gewesen ist oder so. Und ich glaube, man wollte damals das halt einfach irgendwie so ein bisschen unter den Teppich kehren und hat es halt so ein bisschen anglisiert, damit es halt für ein deutsches Publikum jetzt nicht so hart auf dieses deutsche Terrorismus ist.
Genau, und das ist ein bisschen merkwürdig, gerade dann im Hinblick, wenn man sich später dann den dritten Teil anguckt, was mich tatsächlich wirklich ein bisschen, glaube ich, früher, wenn ich mich noch dunkel richtig erinnere, ein bisschen verwirrt hat, weil da dann auf einmal auch in der deutschen Synchro davon geredet, dass er der Bruder von Hans Gruber ist und von den Deutschen bla bla bla, also der Jeremy Irons, der Bösewicht im dritten Stück langsam dann. Aber ja, also davon abgesehen bin ich auch nach wie vor trotzdem Fan der deutschen Synchro, auch Bruce Willis Stimme ist ja nach wie vor deutsche Stimme, Manfred Lehmann ist ja nach wie vor auch einzigartig, also das muss man einfach mal sagen.
Ich war nie ein Fan von Schweinebacke.
Ich war nie ein Fan von
Schweinebacke. So, gibt es eine Gegenstimme.
Ich glaube, der einzige Grund, warum Schweinebacke gewählt wurde, ist aufgrund der Silben und da es auf Acke endet. Und das ist der einzige Grund, weil das Wort passt
das
so krass nicht da rein.
Ich immer lustig. Yippie-ki-yay, Schweinebacke.
Sorry.
Nein. Okay, gut. Siehst du, dann haben wir hier doch noch ein bisschen Kritikpunkte finden können.
Das Witzige ist, Die Hard ist übrigens einer der wenigen Filme, der ein paar der offensichtlichsten Plotholes aller Zeiten hat und es ist mir egal, weil das andere so toll ist, dass es mir egal ist, weil du hast davor eine Szene angesprochen, die eigentlich nie wirklich Sinn ergibt, aber ich finde, es ist mir egal, weil der Rest so toll ist, dass ich das vergebe. Und zwar, um auf sich aufmerksam zu machen, hast du schon gesagt, schmeißt er die Leiche aus dem Fenster, die dann auf, wir nennen ihn Carl Winslow, auf Carl Winslows Auto landet. Und wir wissen, das ist der gleiche Cop in Ghostbusters, Die Hard und Alle unter einem Dach, jedes Mal neues Alias. Und den Jungen, den er erschossen hat, das war Steve Urkel. So. Und weil er hat ihn irgendwann zu sehr genervt. So. Und die Leiche, die er runterschmeißt, okay? Danach, als der Typ aus Breakfast Club kommt, der Vorgesetzte, sagt, ach, das war wahrscheinlich nur irgendwie so ein überarbeiteter Kerl, der aus dem Fenster gesprungen ist. Und ich frage mich jetzt mal, was glaubt er, was passiert ist, dass sich der Typ irgendwie 8-mal einen Schritt geschossen hat und dann in die Brust und dann in den Bauch und dann, das reicht nicht, jetzt springe ich? So. Aber es ist egal.
Ja, aber der Typ soll ja einfach nur bescheuert sein.
Ja, ich weiß.
Auch, ne? Also, das passt auch. Dann zerstört er. Schießen sie vielleicht ein bisschen übers Ziel hinaus, aber das passt auch. Der ist auch ganz witzig. Er erfüllt seine Funktion.
Es geht halt darum, dass wirklich jeder außer Carl Winslow gegen ihn ist. Aber auf der anderen Seite ist das Skript dann richtig clever, weil direkt im Anfangsgespräch zwischen John und seiner Frau gibt es die Szene, wo sie sich so, wo sie auch noch am Schreibtisch sitzt und dieses Familienfoto hat und es auf den Tisch legt, dass man es nicht mehr sehen kann. Und genau dieses Foto entlarvt sie ja später. Und die Tatsache, dass es die ganze Zeit verdeckt lag, hat John Zeit gegeben. Das ist eigentlich ganz clever ins Drehbuch.
Es ist sowieso, ja, das stimmt, das ist ein Punkt, aber sowieso mit so Details echt cool konstruiert einfach und gut aufgebaut, der Film, muss man einfach mal sagen. Auch die Sache mit den Füßen ist natürlich, es zieht sich ja durch. Also du hast einfach, es wird auch alles irgendwie halbwegs nachvollziehbar so eingeführt. Also dass er eben die Flugangst hat und diesen Tipp kriegt und das dann macht. Und dann hat er eben die ganze Zeit das Problem, dass er mit barfuß da die krasse Action abziehen muss und so. Und solche Kleinigkeiten sind einfach auch irgendwie smart. Und generell schafft es das Drehbuch einfach aus diesen ganzen Situationen. Ich meine, das spielt ja wirklich im Grunde nur in diesem Hochhaus, also die Haupthandlung, und wirklich aus diesem begrenzten Raum, was ich sowieso immer generell schon mag bei Filmen, wirklich auch so ein Maximum rauszuholen. Also immer wirklich verschiedene und abwechslungsreiche, spannende Situationen einfach zu kreieren, die auch bei mehrmaligem Schauen immer noch super funktionieren. Also.
Ja, und vor allen Dingen, was ich finde, was man auch nicht vergessen darf, wie vielschichtig der Film selbst ist, also nicht nur in Bezug auf John McClane, sondern auch so diese kleinen Geschichten, die so nebenher passieren. Also zum Beispiel diese ganze Story mit diesem ekligen Journalisten.
Ja, yeah, Walter Peck aus Ghostbusters.
Der halt da irgendwie versucht halt wirklich so seine Story da rauszuziehen. Und dieser Moment, wenn er dann halt wirklich die Haushälterin von Holly quasi erpresst, weil sie ist Mexikanerin, und er sagt ja halt so, na okay, wenn du mich jetzt nicht reinlässt, dann rufe ich die Behörde an, dann gucken wir mal, was die so sagen, um das halt irgendwie so sensationsgeil auszunutzen. Ja. Und da gibt's ja dann auch am Ende die beste Revanche aller Zeiten, wenn Holly ihm halt einfach nur auf die Fresse haut vor laufender Kamera. Und das sind so kleine, auch diese Story, du hast es jetzt ja kurz als diese alle unter einem Dach-Theorie verbraten, so diese Geschichte von Al Powell, dass er halt irgendwie einen 13-Jährigen, glaube ich, irgendwie erschossen hat und dass er deswegen irgendwie seine Waffe nicht mehr ziehen kann und so. Selbst da stecken halt so viele Geschichten irgendwo noch drin, und auch er kriegt sein Happy End, weil hey, am Ende kann er seine Waffe ziehen.
Und ja, dann kann er wieder schießen.
Endlich kann er wieder schießen.
Wenn man das als Happy End bezeichnen
will. Ja, für ihn ist es halt auch ein Wandel irgendwo.
Hätte er das nicht gekonnt, dann wäre Karl damit
ist
durchgekommen.
Richtig, genau. Ja. Nee, aber das ist voll der gute Punkt, das finde ich auch. Also auch so mit im Grunde einfachen Mitteln oder auch nur so kurzen Elementen schaffen sie es, dass also selbst die ganzen Nebenfiguren auf beiden Seiten ja eigentlich auch, ne? Irgendwie so eine, also sie sind jetzt natürlich nicht super deep oder so, aber die haben alle irgendwie irgendwas Prägnantes oder Markantes, dass sie in ihrem Auftreten, dass sie wirklich auch Eindruck hinterlassen. Also sowohl die bei den Terroristen als auch eben dann auf der anderen Seite. Und dadurch bedeutet es im Grunde auch eigentlich auch noch mehr, wenn wirklich mal jemand stirbt. Also selbst bei den Terroristen, wenn wirklich mal jemand dann irgendwie. Oh, selbst am Anfang der Nakatomi-Chef da,
Mr. Takagi.
Ne, der Mr. Takagi, der ist, ist ja im Grunde auch nur kurz im Film, aber er hat halt irgendwie so ein charmantes Auftreten, du erfährst in Nebensätzen, also Alan Rickman stellt ihn ja im Grunde vor, er hat fünf Kinder und so, und er wirkt einfach total charmant, und wenn der dann stirbt, im Grunde fast gleich am Anfang, dann denkst du auch so, wow, okay, krass, und weißt eben, wie die Terroristen so ticken und wie Hans Gruber so tickt.
Und das war auch dato eine der brutalsten Szenen, ganz ehrlich. Ja. Ja. Dieser Blutsplatter einfach an der Wand, wo mal ein Kopf war. Ja. Also, das ist auch, der Film hat sich auch richtig, richtig was getraut. Heutzutage, einfach nur, um mehr Leute ins Kino zu locken. Ich meine, mit Die Hard 4 haben wir es gemacht. Das war PG-13. Ich meine, dann kam Die Hard 5, aber über den müssen wir gar nicht sprechen. So.
Ja. Ja, und das sind so Punkte, wo ich mir auch jedes Mal denke, okay, diese Charaktere sind alle, selbst so diese, wir sagen ja jetzt die ganze Zeit immer irgendwie Terroristen, aber selbst so diese Figur des Hans Gruber und seine Pläne sind halt auch so für den Zuschauer im ersten Augenblick so nicht so ganz greifbar. Okay, was wollen die jetzt hier? Okay, die wollen irgendwas im Tresor, und dann geht's ihnen ja halt wirklich nur darum, da irgendwie die Kohle abzugreifen und nicht.
Genau, sie sind ja eigentlich keine Terroristen, sondern Diebe.
Ja, und aber und das finde ich halt auch so das clever, wenn Hans Gruber dann halt mit dem FBI da redet, so dann ich liebe diese Szene, wenn er dann da irgendwie und unsere gefangenen Freunde da in Irland und so, und wie einer seiner Leute ihn dann noch anguckt, so was, so ja, ich habe über die irgendwie im Time Magazine gelesen. Ja, lass sie mal machen und so.
Das ist so
geil, weil das halt so ein eigentlich so der absolut klassische Bösewicht, der will irgendwo hingehen, um Geld zu klauen, so wie so ein Western-Bösewicht, so der irgendwie eine Bank überfallen will, aber du weißt lange Zeit nicht, was er ist, weil er ist Geiselnehmer und es scheint irgendwie einen genauen Plan zu verfolgen, aber du weißt nie, was er eigentlich verfolgt und was er so wirklich will. Und das, finde ich, macht diesen Hans Gruber, abgesehen von Alan Rickmans Darstellung, einfach so als Figur auch so unfassbar spannend.
Ja, ich sag mal so, wenn Hans Gruber jetzt nicht noch zusätzlich ein Mörder wäre, ich meine, er mordet ja jedes Mal, wenn er nicht weiterkommt, ja, eigentlich. Also er mordet auch, er hat fast so seine Regel, er mordet, wenn er muss. Mhm. So. Aber wenn er nicht morden würde durch den ganzen Film, könnten wir ihm und seiner Crew einen Film widmen und es wäre Ocean's 11. Ich meine, dass sie sich dort, ja, dass sie sich dort verschanzen, ja, und ihr Plan, ja, ist es ja, sich in die Luft zu jagen, ja, in Anführungsstrichen, ja, und dann zu verschwinden mit dem ganzen Geld. Und die nächste Szene wäre, wie sie auf einer Insel irgendwo wären und Champagner schlürfen würden und alle ausgetrickst haben.
Es ist auch witzig, dass du das sagst. Ich habe den gestern zum ersten Mal mit meiner Frau Freundin gesehen und sie meinte auch, warum, als die Terroristen aus dem Truck steigen, warum sind denn das jetzt so viele? Ist das Ocean's 11 oder was? Das war, also sie hat tatsächlich genau das gesagt, was du gerade gesagt hast.
Es ist ja auch so, er ist halt auch so charismatisch. Das ist halt das, er ist ja früher, nicht nur ist John McClane ein fantastischer Actionheld, sondern Hans Gruber ist ein fantastischer Action-Bösewicht, ja, weil er ist nicht eintönig. Und was ich auch so cool finde, es gibt keinen Faustkampf zwischen den beiden, weil ein Faustkampf würde John McClane in 2 Sekunden gewinnen. Das ist ja so ähnlich wie Joker und Batman in The Dark Knight. In einem Faustkampf gewinnt Batman in 2 Sekunden. Aber das ist wirklich so ein psychologischer Krieg und Terror zwischen den beiden. Jedes Mal, wenn Hans Gruber einen neuen Masterplan hat, ist Bruce Willis Charakter diese kleine Fliege, die ihm wieder alles kaputt macht.
Ja, die haben echt den perfekten Weg gefunden, wie die beiden einfach gegeneinander agieren, ohne dass es eben dazu kommen muss. Also und deswegen ist es auch einfach so genial, als die beiden dann das erste Mal wirklich aufeinandertreffen. Es ist einfach auch die geniale Lösung, dass er quasi, die wissen ja gegenseitig nicht, wie sie aussehen voneinander, beziehungsweise er weiß, ich weiß jetzt gar nicht, Hans Gruber weiß es da, glaube ich, schon, wie John McClane aussieht, aber John McClane weiß eben nicht, wie Hans Gruber aussieht. Und dann treffen sie sich mehr oder weniger zufällig. Mhm. Und clever wie er ist, Hans Gruber schaltet dann schnell und gibt sich quasi auch als Geisel aus und foppt damit John McClane nicht sehr lange, aber eben kurzzeitig klappt das tatsächlich. Mhm. Und das ist die beste Reaktion und das beste Aufeinandertreffen der beiden, ja, einfach.
Ja. Und wenn wir schon die Genialität eines Hans Gruber irgendwie feiern, dann, und hier kommen wir ein bisschen auch zur Beweisführung, warum Weihnachten für Stirb langsam einfach essentiell ist. Weil ich meine, es gibt ja zig Filme, die irgendwie am Weihnachten spielen, wo Weihnachten aber generell eigentlich bedeutungslos ist. Also, wie gesagt, Batman Returns zum Beispiel, ne, spielt auch irgendwie am Weihnachten, brauchst jetzt aber nicht zwingend den Feiertag. Aber bei Stirb langsam macht es ja tatsächlich Sinn, weil das Gebäude ist fast leer, du hast nur 2 Security-Leute und du hast nur diese Weihnachtsfeier, wo du quasi immer noch genügend Leute hast als Geiseln, aber auch nicht zu viele Leute hast, als dass es irgendwie zu chaotisch werden würde. Sprich, dieser ganze Plan hätte nur perfekt zu Weihnachten funktionieren können. Ergo, ja, Weihnachtsfilm.
Außerdem die schöne Weihnachtsmusik. Let it snow, genau, ohne, genau. Let it snow, kein Stirb langsam.
Es gibt kaum einen Frame ohne Weihnachten in diesem Film.
Das stimmt,
es,
ja,
gibt,
genau,
einfach kaum einen Frame ohne Weihnachten.
Weihnachtsbäume, Weihnachtsmänner, ja, es gibt ja, ja, diese berühmte Ho-Ho, now I have a machine gun. Ho-Ho-Ho.
Genau. Ohne das Weihnachtstape da, Verpackungstape, ja, am Ende, genau, hätte er sich die Pistole, ja, nicht auf den Rücken kleben können und so. Das ist schon sehr weihnachtlich alles.
Und man merkt sogar, das ist auch so eine kleine Sache, die mir jedes Mal auffällt, wann immer McClane und überhaupt die Helden im Film irgend so einen guten Moment haben, hört man kurz die Jingle Bells. Und die sind, ja, und die sind, du merkst, es, ja, geht in Richtung Weihnachtshöhepunkt. Ja. Es gibt diese eine, ja, Szene, wo Argyle so den einen Typen erwischt in der Garage, der probiert zu fliehen. Und nachdem er ihm eine gibt, hört man ganz kurz einfach die Weihnachtsglöckchen und so weiter, ja, die kommen aus dem Nichts. Und, ja, so ähnlich ist es auch bei John McClane, als ihm überhaupt diese Idee kommt mit dem Geschenkpapier, ja, ertönt auch kurz so eine leicht weihnachtliche Musik und das in einem Action-Moment. Weil ja, dass sie auf der Party und so weiter kommt und am Anfang auch im Radio ist eine Sache. Aber das sind bewusste Weihnachtsmomente, denn die Weihnachtsspirit setzt sich gerade gegen Hans Gruber, den Grinch, durch.
Und ja, genau, so siehst du, Hans Gruber ist der Grinch und Bruce Willis John McClane ist Santa, weil was macht er? Er macht eine lange Reise, fliegt von New York City nach L.A., ja, bringt Geschenke mit und er krabbelt durch den Schornstein, beziehungsweise hier durch durch Luftschächte.
Ja, und also, erst recht, wenn man in Kalifornien ist, Weihnachten ja ohne Schnee und, ja, und, eben, und genau. Er bringt ein bisschen New Yorker Christmas Spirit mit.
Das wird alles. Ja, und am Ende, wenn dann Let It Snow ertönt, kommt dann eben der Schnee durch diese, was sind das, Aktienpapiere?
Genau, oder die Aktienpapiere, ja, genau.
Ja, richtig, ja, das ist genau. Dann im Grunde der Schnee in L.A. Nee, aber ja, bei mir kommt dann noch ganz persönlich hinzu. Im Grunde ist es ist einfach auch für mich immer so ein, wahrscheinlich, weil er einfach auch im Fernsehen früher, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, aber auch immer zu Weihnachten lief und ich ihn da auch geguckt habe, wahrscheinlich auch zum ersten Mal, das weiß ich nicht mehr. Und dadurch einfach auch so ein heimeliges Weihnachtsgefühl einfach ist. Ja, also
total.
Also sobald der Film kommt.
Ja, das ist so ein bisschen, deswegen. Aber auch so, ich meine, es gibt ja auch andere, ich meine, ganz, ganz viele Leute gucken ja zu Weihnachten auch immer Herr der Ringe, weil die halt damals diese Filme halt alle im Dezember irgendwie so pünktlich kurz vor Weihnachten irgendwie in die Kinos gekommen sind. Und deswegen gehört für wahnsinnig viele Leute ja auch irgendwie Herr der Ringe dazu, obwohl der Film ja nun wirklich so überhaupt keine Weihnachtsbezüge hat. Aber sich bei Stirb langsam da, der Film hatte ja seine offizielle Premiere, glaube ich, im Juli oder
so. Ja, es war ein
Sommerblockbuster. Mitten im Sommer in den USA und hat aber trotzdem dieses Weihnachtsfeeling wirklich so durch und durch. Also deswegen ist für mich da auch echt keine Diskussion, ob das nun ein Weihnachtsfilm ist oder nicht.
Und gleichzeitig ist es witzig, wir hören ja Frank Sinatra's Let It Snow, ne? Und Frank Sinatra hatte fast die Hauptrolle gespielt.
Das ist
auch sehr, sehr, sehr witzig, denn man musste ihm das sogar anbieten, die Rolle, weil er hat sie dann natürlich, war irgendwie vertraglich in der Geschichte, weil ursprünglich wurde das Skript geschrieben mit Frank Sinatra im Kopf, aber dann war er schon viel zu alt.
Es war ja so, dass der, also es basiert ja auf einem Roman eigentlich, langsam, und das ist im Grunde schon eine Fortsetzung gewesen zum Roman The Detective, und The Detective wurde halt mit Frank Sinatra verfilmt. Und deswegen musste oder hat man Frank Sinatra die Rolle halt irgendwie angeboten, aber er war dann halt schon über 70 und da hat er dann selber, glaube ich, gemerkt, nee, ach, lass mal. Aber dann haben sie die Figur halt auch wieder umbenannt und so, also das war dann zum Glück alles gut. Aber genau, Frank Sinatra sollte mal quasi die Hauptrolle spielen, wenn man so will.
Und ich finde auch, es ist eine von Bruce Willis' besten Rollen.
Definitiv.
Also ich liebe halt so seine trockene Art, wie er so seine One-Liner irgendwie raushaut, so wie er auch zwischendurch immer so mit sich selbst redet und wie er auch in der Interaktion ist mit Al Powell, mit seiner Frau, mit Hans Gruber. Da steckt einfach so viel gutes Bruce Willis irgendwie in dieser Rolle.
Ja, also total, das ist, also ich glaube auch Bruce Willis findet, dass es seine beste Rolle, sollte er zumindest. und wahrscheinlich ein bisschen traurig sein, wenn er, wahrscheinlich ist er heute deswegen so müde in seinen Rollen, wenn er zurückguckt und denkt, da war es noch geil, ich weiß es nicht. Aber also da hat er es auch so geschafft, er ist ja trotzdem, die Figur ist ja trotzdem irgendwie so, ich sag mal auch so müde und so fertig und so, aber er hat trotzdem, man merkt, dass er Bock hat und er macht es einfach auch wirklich, wirklich gut. Heute ist er nur noch müde in seinen Filmen und man merkt jedes Mal, dass er irgendwie gelangweilt ist von allem, und da passt es halt perfekt zur Rolle. Und der füllt die einfach total aus, und wie du auch schon angesprochen hast, also auch in den Interaktionen ist er einfach super. Und das meine ich eben auch, also mit Hans Gruber funktioniert es eben super, aber eben auch diese, es ist auch eine echt schöne Buddy-Geschichte mit Al Powell eben.
Ne? Absolut.
Im Grunde nur es ist der beste Buddy-Cop-Film, der dann abgelöst wurde irgendwann für mich von End of Watch.
Obwohl die Buddies hier erst ganz am Ende aufeinandertreffen.
Genau.
Aber so eine geile Chemie über Funk und also das ist einfach auch so schön geschrieben.
Diese Cop-Dynamik ist unfassbar zwischen den beiden, weil das könnten nicht zwei unterschiedliche Cops sein, aber von Sekunde eins hat halt Al Powell diese Menschenkenntnis und weiß ganz genau, ey, Das ist ein Polizist, ich erkenne das und ich habe schon mit genügend Leuten gearbeitet und der ist hier allein und reißt sich den Arsch auf und wir lassen den gerade alle im Stich. Das finde ich auch mal cool. Und Stirb langsam, also ist halt auch einer dieser Filme. Ich finde, ein guter Actionfilm braucht auch im Gesamten eine Story, die diese Action unterstützt, die generell zu dieser Action führt. Und zwar nicht, dass wir so eine 0815 Story haben und dann hauen sich Leute oder schießen aufeinander. Aber die Tatsache, dass Bruce Willis im Gebäude ist, man nach ihm sucht und er quasi auch gegen die Zeit spielt. Ich meine, die Zeit spielt eine Rolle, bis die herausfinden, dass seine Frau Holly unter den Leuten steckt, bis von außen der Druck kommt und so weiter und so fort. Das ist so ähnlich wie Speed, so ähnlich wie Mad Max Fury Road. Du bist ständig in Bewegung. Das Pacing ist einfach nur fantastisch.
Ja, das passt perfekt. Das meinte ich ja vorhin auch. Es ist einfach auch so gut aufgebaut. Also jede Aktion folgt irgendwie logisch aus der davor. Also das wirst du voll durch den Film durchgezogen. So, mir ging es tatsächlich auch so, als ich heutzutage, wenn man immer so wenig Zeit hat und so, gucke ich immer vorher, wenn ich Filme nochmal gucke, auf die Laufzeit. Und denke so, und dann habe ich tatsächlich vorbildlich, wie ich bin ja gestern, wie gesagt, nochmal Stirb langsam als Vorbereitung geguckt, obwohl ich den ja x-mal schon geguckt hatte. und habe erstmal geschaut und dachte so, 130 Minuten, what? Der spielt doch nur in diesem verdammten Hochhaus. Und kam mir halt auch nie so lange vor. Und während des Films habe ich es aber auch wieder gemerkt, es kommt mir einfach auch nicht so lange vor. Also es könnten auch 90 Minuten gewesen sein.
Ja. Total.
Ja, und was ich halt faszinierend finde, weil du gerade meintest, Eve, dass es halt um die Story geht. Wir reden jetzt, glaube ich, schon seit einer knappen halben Stunde. Wir haben noch nicht einmal über Action gesprochen. Mm. Sondern wirklich ja. über das, was diesen Film halt tatsächlich ausmacht. Stimmt. Charaktere, die Story, wie selbst so kleine Momente, was du von meintest, dass Holly halt irgendwie so ein bisschen sauer dieses Bild von sich und John und ihrer Familie umdreht, sodass dass Hans Gruber es nicht sofort sieht, dass solche kleinen, cleveren Momente damit eingebaut werden, dass die Action, über die wir dann jetzt gerne aussprechen können, quasi so die Kirsche auf der Sahne eines geilen Eisbechers ist, der halt Stirb langsam heißt. So, ne? Weil natürlich hat dieser Film auch großartige Action. Und wie gesagt, ich kriege halt jedes Mal Gänsehaut, wenn er vom Dach springt, wenn er sich diesen komischen alten Feuerwehrschlauch da umbindet und sagt irgendwie noch so, meine Güte, sowas Dummes habe ich noch nie getan und da runterspringt. Und ich musste dieses Mal echt auch so ein bisschen an die furchtbare Stirb-Langsam-Version von Dwayne Johnson denken, Skyscraper.
Yeah. Habe ich zum Glück ausgelassen.
Oh, den musst du gucken.
In der er quasi in einer ähnlichen Situation ist. Und was macht er? Er bindet sich irgendwie so Panzertape um die Hände und macht so diesen Spruch so nach dem Motto, du kannst alles regeln mit Tape und wenn es nicht geht, dann hast du einfach nicht genug Tape benutzt. Und so klettert er dann da so Ethan Hunt Mission Impossible mäßig da an diesem Ding lang.
Ja, ja. Okay, aber es gibt auch eine Szene, wo er eine Brücke stabilisiert mit seinen puren Händen.
Na gut, das ist Dwayne Johnson, das kann ich noch verstehen.
Also Skyscraper ist halt wirklich die super schlechte Version von Stirb langsam und deswegen, wie gesagt, wenn er da an diesem blöden Schlauch einfach runterspringt, hinter ihm explodiert alles und
das ist herrlich.
Er knallt unten dann noch gegen diese Scheibe und muss dann da durch diese Scheibe durch. Es ist großartig.
Und dann zieht ihn das Ding noch runter. Ja. Und das Coole ist diese Explosion. Es gibt so häufig, gerade gab es auch in den 80er, 90ern solche Over-the-Top-Explosionen, die es einfach geben muss, damit wir Eye-Candy haben. Das ist eine Eye-Candy-Szene, aber die Explosion macht ja total Sinn, weil die jagen halt das Dach in die Luft, weil sie mit dieser Explosion verschwinden wollen und so aussehen wollen, als hätten sie sich in die Luft gejagt, damit sie halt mit dem Geld abhauen können. Hat halt alles nicht geklappt wegen Bruce Willis. Und was du da davor sehr richtig gesagt hast, du hast den The Rock-Film angesprochen, Skyscraper, als schlechter Die Hard. Und generell, das ist der eine Fluch dieses Films, seitdem es Die Hard gibt, alle 5 Jahre gefühlt, oder manchmal alle 2 Jahre probiert Hollywood das neue Die Hard zu machen. Das Problem ist, Die Hard ist immer noch das neue Die Hard, weil es immer noch so gut ist, es hält sich immer noch so gut. Und ich meine, Alarmstufe Rot mit Steven Seagal, 1 und 2. Ist Die Hard in einem Zug, ist Die Hard auf einem Luxusschiff. Dann gibt es Air Force One mit Harrison Ford. Das ist Die Hard im Flugzeug des Präsidenten und so weiter. Es gibt so viele Die Hard-Abklatsch-Filme und keiner kommt dran. Also deswegen, das Interessante für mich ist, die beste Die Hard-Fortsetzung.
Doch, The Raid. The Raid, finde ich, ist Die Hard mit Martial Arts.
Da denke ich aber nicht an Die Hard, aber ja.
Nee.
Die beste Die Hard-Fortsetzung ist auch von John McTiernan und es ist der Film, der sich eigentlich am meisten entfernt hat von dem Konzept aus Teil 1, aber John McClane ist halt immer noch hundertprozentig John McClane. Das ist Die Hard 3, den ich...
Ja, sehe ich genauso.
Ich gucke den immer im Sommer und Die Hard immer im Winter.
So soll es auch sein, glaube ich.
Ja. Und sonst noch Action-Sequenzen?
Naja, was ich gerade schon meinte, da wollte ich nur kurz anknüpfen. Also es ist ja tatsächlich so, dass die Action wirklich im Grunde es fliegen viele Sachen in die Luft und wenn Action passiert, dann wird noch mal schon rumgeballert, aber sie ist trotzdem irgendwie wohl dosiert und verkommt niemals zum Selbstzweck irgendwie. Also die ergibt sich ja tatsächlich irgendwie aus der Situation. Und ist dann aber auch jeweils relativ abwechslungsreich, ne? Also es passieren immer auch so Sachen drumherum, die dann irgendwie spannend sind, ob John McClane jetzt versucht, irgendwie da schnell vom Dach zu kommen oder in den Lüftungsschacht schnell zu kriechen oder so. Das ist dadurch auch alles irgendwie, passiert richtig was und da steht auch was auf dem Spiel und das ist auch dadurch so spannend und genau, also deswegen. Und es ist einfach so toll, dass die auch wirklich so, wahrscheinlich auch der Zeit geschuldet, aber einfach auch so schön handgemacht ist, sowas.
Oh ja.
Und sieht man einfach, so schön, so gerne heute auch nochmal, wenn wirklich alle, wenn man so den CGI-Bombast gewohnt ist, aus neueren Filmen, ist es einfach so schön, so viel handgemachte Explosionen und Sachen zu sehen. Und da sie tatsächlich ja wirklich, wirklich da viel in die Luft gejagt haben, selbst bei dem, die haben ja echt größtenteils an diesem Hochhaus auch gedreht, also das ist ja irgendwie dieser Fox Plaza. Und da haben die ja tatsächlich irgendwie Sachen in die Luft gejagt und rumgeballert mit möglichst realistisch wirkenden Waffen und so. Also das merkt man eben auch. Und dann merkt man auch wieder, wie so handgemachte Action einfach besser wirkt als so eine irgendwie im luftleeren Raum CGI-Gewitter.
Absolut.
Entstehen.
Absolut, absolut. Lieblings-Action-Szene abgesehen von der Dachsequenz?
Ich liebe das, wenn er sich da in diesem... Also es ist ja keine wirkliche Action-Szene, das ist ja mehr so ein Stunt-Ding, wenn er da an diesem Waffengurt... Oh. Im Schacht da irgendwie versucht,
ja, sich das
runterzuhangeln. Und dann natürlich reißt dieser Gurt da und der knallt da irgendwie runter und kann sich dann gerade noch so festhalten und dann dieses come to the coast und so, das war so toll. Ich liebe das. Aber ja, ansonsten, keine Ahnung, ich finde jeden einzelnen Kampf auch irgendwie super, weil es halt auch so schön, was halt auch diese Terroristen, diese alles auch so eine blonden, großen Übermänner irgendwie sind und dann hast du den kleinen Bruce Willis da, der gefühlt eigentlich auch von denen innerhalb von 5 Minuten eine geklatscht kriegen müsste und dann wäre er weg vom Fenster und wäre halt auch mit, ja, ziemlich dreckig halt teilweise auch einfach kämpft und das finde ich immer wieder toll.
Ich fand tatsächlich immer auch schon die erste Konfrontation zwischen ihm und dem ersten Terroristen stark. Die allererste, wo er mit ihm einfach nur sich wirklich das Treppenhaus runterstürzt und ihm damit das Genick bricht und dann feststellt, dass er zu kleine Schuhe hat, dass er die auch nicht benutzen kann.
Das ist auch toll, ja.
Stimmt. Aber, ja. Weil diese Szene ist halt alles. Sie ist halt spannend, weil er wird ertappt. Dann sehen wir, wie schnell John McClane auch wieder reagieren und improvisieren kann. Das heißt, ein guter Moment für ihn. Dann sehen wir direkt den trockenen Humor des Films, direkt nachdem das passiert ist. Und das wird dann noch komplimentiert durch die Szene Now I have a machine gun.
Ja, das ist im Grunde, genau, und dann Hans Grubers Reaktion darauf. Das ist im Grunde, stirbt langsam in a nutshell mit dieser Sequenz. Also da hast du wirklich alle Elemente irgendwie kurz drin und die den Film so ausmachen. Und das ist auch... Ja, das schafft der Film trotzdem, gerade wie du hast den trockenen Humor angesprochen, also das passt aber auch trotzdem irgendwie perfekt zusammen, ne? Du hast diesen harten Cut, dass sie sich ja wirklich runterrollen und zack, Genick gebrochen, also der Film ist wirklich hart und löst es aber doch irgendwie mit trockenem Humor auf, der das aber jetzt nicht wirklich schmälert, also John McTiernan hat ja, glaube ich, auch gesagt, er wollte das so ein bisschen, es war, glaube ich, noch düsterer und so und humorbefreiter im Originalskript und er wollte das ein bisschen spaßiger machen und es hat auch geklappt, aber trotzdem ist der Film ja dreckig und hart und so. Das greift aber trotzdem perfekt ineinander.
Ja, John McTiernan ist auch einfach jemand, dessen Filme, finde ich, Humor haben, aber nie auf Kosten von Drama, Action oder generellen Ton. Ich meine, wir werden ja auch irgendwann noch über Predator sprechen, das kommt ja noch.
Deswegen, verrate jetzt nicht zu viel.
Ja, aber dort ist er auch der Teaser. Fall. Je gruseliger und sci-fi-lastiger der Film wird, desto mehr tritt der Humor zurück. Der Humor dient eher den Charakteren. Und ähnlich ist es auch bei Die Hard. Es ist witzig, weil John McClane wirklich ein witziger Kerl ist.
Genau.
Und so ähnlich ist es auch bei Die Hard 3. So das ganze Hin und Her zwischen ihm und Zeus.
Ja.
Das sind immer tolle Szenen, aber wenn dann die harten Momente kommen, dann gibt es keinen Gag à la Marvel.
Vielleicht reden wir noch mal kurz über die unzähligen Fortsetzungen. Mhm. Wie steht ihr denn generell? Wir haben ja 5 Filme mittlerweile. Es steht ja immer noch so ein bisschen im Raum, ob ein 6. Teil irgendwie kommen soll. Der sollte ja sogar mal so eine Art Mix sein aus Prequel-Story und Fortsetzung mit einem alten John McClane, der sich an seine Zeit als junger Cop in New York zurückerinnert und irgendwie wäre dann, glaube ich, so ein alter Fall von damals, hätte ihn halt jetzt in der Gegenwart wieder getroffen. Was ich als Story immer irgendwo ganz cool fand, ich glaube, das hätte man auch irgendwie gut machen können, aber mittlerweile ist es sehr still geworden um diesen 6. Stirb langsam. Deswegen, wir haben ja noch 4 andere neben Stirb langsam. Wie steht ihr so zu den Sequels an sich?
Ich habe sie übrigens alle schon mal gerankt auf Moviepilot in einem Video. ist witzig, den ersten, den ich je gesehen habe von Die Hard, war tatsächlich Die Hard 2.
Ah, okay.
Und deswegen hatte ich immer ein besonderes Herz für den. Aber jetzt so ist es für mich der zweitschlechteste. Also, weil es ist für mich Teil 1 nur nicht so gut.
Ja.
Teil 3 hat fast das Potenzial, finde ich, besser zu sein als eins, nur das Ende wirkt, weil es gab ein originales alternatives Ende zu Teil 3, das wirklich verdammt stark ist, aber dieses dazu gedichtete Ende am zum Schluss macht mir den Film mal so ein bisschen kaputt, deswegen eins ist der bessere Film. 4 ist zwar PG-13, aber finde ich dann einen überraschend guten Die Hard für die neue Generation. Und 5 ist kein Die Hard-Film. Mhm. Also ich finde 5 so als absoluten, blöden, Bombast, Expendables-like Film. Macht der Spaß und man kann wirklich Gehirn ausschalten und genießen, wie Sachen explodieren und so weiter. Aber John McClane ist nicht zu sehen. Ja. Du siehst Bruce Willis, aber ja, nicht John McClane.
Wie sieht's bei dir aus, Markus?
Ja, im Grunde hat Yves alles genauso gesagt, wie ich das mir gerade im Kopf hatte. Also bei mir war es tatsächlich auch so, also ich finde es, glaube ich, im zweiten dann noch ein bisschen stärker an sich. Er ist der schwächere erste Teil, das war so ein typischer Fall von Fortsetzung, wo sie im Grunde das Gleiche nochmal gemacht haben, nur genau, an einem anderen Ort. Ja. Aber er macht mir trotzdem auch großen Spaß. Aber ich mag den dritten auch am zweitmeisten. Und mir geht's tatsächlich genauso wie Yves. In meinem Kopf war der sogar fast gleich auf mit dem ersten. Und ich habe ihn neulich nochmal so die letzte Stunde irgendwie gesehen, tatsächlich, als er so lief, weil es auch so ein Film, wo ich dann nicht wegkam. Und ich hatte es gar nicht mehr im Kopf, dass nach dem eigentlichen spannenden Ende, das für mich das Ende war, dass er wirklich noch mal eine halbe Stunde Ende rangeklatscht wird. Und ich dachte so, what the fuck, das ist ja echt ziemlich lahm jetzt hier am Ende. Und das hatte ich wirklich nicht mehr im Kopf, deswegen fällt er dann doch ein bisschen ab, aber er macht auch großen Spaß. Beim vierten, ja, also ich glaube, ja, der ist okay. Also ich, auch so ähnlich wie Yves sagt, das macht schon für eine neue Generation Spaß, aber es ist schon, der ist für mich kein so richtiger Stirb-Langsam-Film mehr. Und der war PG-13, es gab, glaube ich, nochmal eine R-Rated-Fassung für Heimkino, da haben sie, glaube ich, CGI-Blut dann reingefügt und sowas, also das, ja, das habe ich aber auch nie besser gesehen.
Ich habe
und ich habe tatsächlich bis heute den fünften nicht gesehen, aber gerade weil ich solche Sachen, wie ich gerade gesagt habe, vielfach gehört habe, ich glaube, gar keine Gegenstimme dazu gehört habe, so ziemlich, obwohl ich glaube, die Filmstaatskritik ist ziemlich gut. Aber mal davon abgesehen, ich habe den bis heute nicht gesehen. Aber jetzt, wo ich gestern den ersten nochmal gesehen habe, werde ich, glaube ich, die ganze Reihe mal nachholen und dann Teil 5 wahrscheinlich auch.
Das gibt's ja im Moment, glaube ich, komplett auf Netflix. Also kann man das auch wunderbar machen. Aber ich muss
Netflix oder Amazon Prime, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber genau.
Nee, auf Netflix haben sie die jetzt auf jeden Fall auch. Aber ich muss echt nochmal sagen, also was Yves jetzt kurz angesprochen hat, wenn man den fünften Teil halt wirklich nicht unter dem Titel Stirb langsam vermarkt hätte, sondern einfach nur gesagt hat, okay, Bruce Willis spielt irgendeinen Typen, der muss nach Moskau gehen und muss da irgendwie gegen böse Leute kämpfen. Ich glaube, dann wäre dieser Teil wesentlich besser weggekommen, weil so gebe ich dir da halt absolut recht, Yves. Stirb langsam 5 ist kein Stirb langsam Film, aber hat halt trotzdem, also ich mag nach wie vor diese Verfolgungsjagd da in Moskau, auf der Moskauer Autobahn gleich zum Anfang, die ist halt so komplett gaga, aber ich finde, sie macht Spaß.
Ist einfach ein kurzer Mad Max.
Ja, genau. Und das ist halt, und Bruce Willis beschwert sich in diesem Film mehr, als dass er halt irgendwie John McClane ist. Immer dieses, aber ich bin doch eigentlich im Urlaub. Und irgendwie, das war irgendwie blöd. Und ja, Jai Courtney. Also abgesehen von Captain Boomerang in Suicide Squad.
Franchise Killer.
Hat Jai Courtney irgendwie in diesem Stück langsam 5 echt nichts zu tun und auch nicht zu suchen, meiner Meinung nach. Ja. Weil er so als Sohn von John McClane irgendwie für mich überhaupt nicht funktioniert.
Stell dir vor, das wäre ein Riesenerfolg geworden. Dann würde der jetzt vielleicht schon, hätte der schon 3 weitere Stirb-Langsam-Filme gemacht.
Also, wahrscheinlich, ja, natürlich, absolut. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Hintergedanke bei der ganzen Geschichte.
Wahrscheinlich schon, ja. So, okay,
das ist so ein neuer, junger Typ hier, der etabliert sich jetzt gerade so, wenn die Leute den jetzt bei Stirb-Langsam 5 abfeiern, kann mir gut vorstellen. Dann wäre das irgendwann wirklich so Creed-mäßig gewesen, dass Jai Courtney die Hauptrolle übernimmt und Bruce Willis, wenn er dann mal zwischen seinen ganzen VOD-Filmen Zeit hat, dann taucht er auch nochmal da irgendwie kurz auf.
Ja, also ich habe mir ein bisschen mehr Lust jetzt auf Stirb langsam 5 gemacht. Mal gucken, ob ich mich mal traue. Aber es ist halt auch von Max Payne-Regisseur John Moore, oder? Und das ist
möglich, und der hat definitiv diesen Look von Max Payne. Also es gibt da diese CGI Slow-Mo Leute fallen wie in einem Videospiel durch Dächer. Ich sag's dir folgendermaßen. Ich habe ein krasses Herz für Expendables 2. Ich finde Expendables 2 ist ein richtig dummer Film, der aber wirklich von Sekunde 1 bis zur letzten Sekunde Spaß macht. Er ist einfach nur dumm, aber er macht so viel Spaß.
Ja.
Und
ist auch der einzige, glaube ich, für mich, der aus der
weil der dritte ist ein Kinderfilm und der erste nimmt sich ernst und hat eine Story, die ich nicht brauche, weil ich will einfach nur, genau. Ja. Und der hat so ein bisschen, also das ist Die Hard 5. Die Hard 5 hat halt eine Banane-Action-Sequenz nach der anderen, hat halt null Charakter. Ja. Aber wenn du ihn genau als das guckst, kannst du überraschend Spaß damit genau, haben, ja. wenn du dein Hirn ausschaltest. Ja.
Dann werde ich mal den Versuch wagen.
Genau. Da haben wir es, glaube ich, mit Stipp langsam. Aber mich würde jetzt was interessieren, weil ich meine, es ist jetzt Weihnachten. Mhm. Weihnachten ist ja nicht nur Stipp langsam Zeit. Was habt ihr denn noch so für Filme, die ihr rund um Weihnachten irgendwie guckt, wo ihr sagt, okay, das gehört irgendwie für mich jetzt wirklich dazu, was vielleicht auch tatsächlich ein Weihnachtsfilm ist irgendwie so. Ich will sagen, Yves, du darfst mal anfangen.
Gremlins.
Okay.
Gremlins, 100%. Also ich habe den auch letzte Woche wieder gesehen. Ich habe tatsächlich beide gesehen, weil Gremlins 2 hat übrigens eine der interessantesten Produktionsgeschichten aller Zeiten. Das wäre auch mal Bock. Gremlins ist so wahnsinnig toll, weil der soll halt auch so ein bisschen sein. Er wurde gepitcht als It's a Wonderful Life trifft Alfred Hitchcocks Die Vögel. Mhm. Und zwar, es fängt als wirklich wie so ein klassisches Weihnachtsmärchen an mit den typischen Charakteren. Da gibt's sogar diesen Scrooge-Charakter und so weiter. Und im Hintergrund entwickelt sich diese Geschichte mit den Mogwais, die zu Gremlins werden, und dann nehmen sie die ganze Stadt ein. Und der Film ist so herrlich düster, hat so geile Puppen und Effekte. Und er macht einfach verdammt viel Spaß. Also Gremlins, ja.
Markus, was gibt's bei dir so?
Ja, es ist eine gute Frage. Es gibt echt viele Sachen, die dafür in Frage kommen, die ich früher dann auch noch öfter zu Weihnachten geschaut habe. Gremlins ist schon eine sehr schöne Wahl, aber auch sowas wie Kevin allein zu Hause auch öfter zu Weihnachten geschaut. Aber aktuell, also die letzten Jahre ganz fest, ist es, glaube ich, echt nur tatsächlich Liebe. Der bei uns gerade so auch in der Familie im Grunde der so ein bisschen der ultimative Weihnachtsfilm ist, neben Stirb langsam natürlich. Und das ist auch ein schönes Kontrastprogramm. Ja. Nee, aber wirklich, also das erwärmt mir jedes Mal das Herz.
Tatsächlich, Liebe finde ich aber auch sehr, sehr toll. Nee,
also funktioniert
toll,
wirklich als so klassische Rom-Com, aber dabei irgendwie smart, schön geschrieben, mit tollen Figuren und Episoden, die super ineinander greifen, mit einer fantastischen Besetzung, funktioniert für mich einfach so schön, auch als Weihnachtsfilm. Der muss jedes Jahr wirklich fest sein.
Ja, bei mir ist es tatsächlich immer It's a Wonderful Life von Frank Capra mit James Stewart, der sich ja der so verzweifelt ist, dass auch er sich schön wünscht, er wäre nie geboren worden, und dann wird ihm dieser Wunsch erfüllt. Und ich finde es immer so faszinierend, wenn man das immer so erzählt, denkt man, okay, krass, das ist der Film. Aber dieser Film erklärt dir erstmal eine Stunde lang, wer dieser Typ überhaupt ist, bevor dann dieser Punkt kommt, wo er sich wünscht, nicht mehr am Leben zu sein, damit du das halt auch wirklich alles verstehst. Und der Film erwischt mich jedes Mal. Ich gucke den wirklich auch jedes Jahr.
Meine Mutter
und,
auch.
Das ist einfach nur sehr toll. Und ganz aktuell finde ich, habe ich mit Yves gestern schon drüber gesprochen, welchen ich wirklich sehr empfehlen kann und den ich, glaube ich, wirklich auch in mein Weihnachtsrepertoire aufnehmen werde, ist dieser Netflix-Animationsfilm Klaus.
Ah, ja.
Ich glaube, der ist letztes Jahr rausgekommen und da dachte ich noch irgendwie so, ja, okay, wieder irgend so eine Netflix-Produktion, so sah irgendwie ganz nett aus, aber nicht so berauschend. Und auf einmal sehe ich überall, dass die Leute, oh, Klaus, oh, geiler Film. Und da habe ich ihn auch geguckt und ja, geiler Film. Also kann ich auch nur empfehlen, Klaus ist auch so
ein, muss ich dieses Jahr noch nachholen.
Ja. Auch so ein schöner, auch teilweise auch sehr düsterer Film, aber trotzdem durchaus auch so ein Familienfilm, den du wirklich irgendwie gut gucken kannst, weil er auch sehr clever und intelligent einfach geschrieben ist, hat wunderschöne Charaktere und wirklich sehr traurige Geschichten teilweise auch mit drin. Also so ein bisschen, stell dir vor, so die Story, die Anfangsgeschichte von Oben. Mit dem Opa, die wird halt auch in Klaus so auf sehr traurige Art und Weise irgendwie so verwurstet, und kann ich nur empfehlen, so als kleiner Tipp noch neben am Rande. Klaus, sehr, sehr schön. Aber natürlich an erster Stelle Stirb langsam, und deswegen können wir nur empfehlen.
Weißt du, was ich nicht auch gut fand, was vor ein paar Jahren rauskam und bei mir seitdem im Repertoire ist, relativ neues, Krampus.
Ach, Krampus, ja.
Ich muss sagen, Krampus ist so unterschätzt und ich finde, der wird mit jedem Mal gucken besser. Das ist für mich so ein richtig toller Mix aus Kevin allein zu Hause, Gremlins, weil es noch eine Stop-Motion-Animationsszene gibt, so ein bisschen Nightmare Before Christmas. Also ich bin so ein Fan von Krampus. Ich war schon Fan von Trick or Treat, den gucke ich ja jedes Halloween. Und jetzt Michael Dougherty hat halt zwei geniale Weihnachts-Horror-Komödien. erschaffen und da, der ist fantastisch.
Eine Feiertagskomödie.
Feiertagskomödie.
Deswegen, ich warte immer noch darauf, dass er irgendwie was mal zu Valentinstag macht.
ja, mit so einem
Ostern, genau.
Böser Osterhase und böser Amor.
Ja, genau, so geil.
Und dann so ein Avengers der bösen.
Genau, dann tun die sich zusammen und das ist dann seine bessere Version von seinem Godzilla King of the Monsters.
Oh, ja.
Dann kämpfen die sich King of the Feiertag.
Genau, King of the Feiertag. Und am Ende kommt John McClane und tötet sie alle und ist der Held.
Genau.
Ja, na, hoffentlich.
Er gründet dann so sein Team, bestehend aus Kevin McAllister, dem Cast von Tatsächlich Liebe, Billy Pelzer aus Gremlins und Gizmo. Und dann kämpfen die dagegen und wir haben gerade einen krassen Pitch. Hollywood hört uns zu oder wir müssen das selber.
Die Verbindung YouTube ist ja schon da. Alan Rickman in Tatsächlich Liebe und in Stirb langsam leider tot. Aber trotzdem kann man mit CGI bestimmt wieder auferstehen lassen.
Na, und dann haben wir das Feiertags-Universe.
Yeah.
Fürs Fernsehen.
Oh Gott, das muss ein Video Kino auf YouTube werden. Das muss
da bahnt sich was an.
Kann man da was Gutes draus machen? Okay, aber wie gesagt, wir haben angefangen mit Stirb langsam, wir hören auf mit Stirb langsam. Toller Film, guckt ihn zu Weihnachten.
Perfekter
unbedingt,
Film,
unbedingt. Ich bedanke mich bei Yves, dass du dabei warst.
Ich danke.
Und wie gesagt, für euch da draußen nochmal die Spoilerwarnung. Der Predator-Podcast kommt. Yves ist definitiv, steht auf meinem Zettel, er ist dabei. Kommt Anfang Januar, könnt ihr euch schon mal rot im Kalender markieren, Predator. Markus, auch dir vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
Ja, sehr gerne. Es war mir wieder ein großes Vergnügen mit euch.
Ich kann euch leider da draußen keinen Spoiler geben, wann Markus mal wieder mit dabei ist, aber es ist hoffentlich sehr bald.
Ich hoffe auch.
Und damit frohe Weihnachten. Weil es ist Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Ho, ho, ho.
Ho, 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 genau. Und mir bleibt nur noch eins zu sagen. Nächste Woche gibt es natürlich auch wieder einen Podcast. Da reden wir über machen wir einen kleinen Jahresrückblick, unsere besten Filme. Das ist eine Kooperation, die wir mit unseren Kollegen vom Moviepilot gemacht haben. Da erscheinen am 25. und am 26. auf beiden Seiten, also sowohl auf Filmstarts als auch auf moviepilot.de, zwei Top-Listen. Da wurden alle Redakteure von Filmstarts und Moviepilot und alle Kollegen, die wir hier irgendwie haben, nach ihren Top 10 Filmen und Top 10 Serien befragt. Und das wird sicherlich eine sehr, sehr spannende Liste ergeben. Und dazu haben wir halt auch einen kleinen Podcast gemacht, den könnt ihr euch dann nächste Woche anhören. Aber jetzt feiert erst in Maßen natürlich irgendwie Weihnachten. Dieses Jahr ist es ja alles ein bisschen anders. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein paar schöne Tage. Wie gesagt, guckt euch einfach Stirb langsam 1 an und
dann nochmal.
Und dann nochmal. Dann habt ihr das ultimative Stirb langsam Double Feature, so wie wir es aus Friends gelernt haben.
Oder Kevin allein zu Hause und betrachtet es als Prequel
genau
zu Die Hard.
Genau.
Ähnlicher Plot.
Ja.
Irgendwo muss John McClane das ja alles gelernt haben. Ja.
Genau, richtig. Und habt ein paar schöne, ruhige Tage und hoffentlich ist es dann irgendwann mal bald wieder Besserung in Sicht. Bleibt gesund, habt schöne Weihnachten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.